Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel. Freue mich sehr.
Lieber Albrecht von Lucke, alle reden übers Wetter. Sind Sie gut durch den Schnee gekommen?
Ich sitze nur zu Hause, insofern habe ich keinerlei Probleme mit dem Schnee, starre gerade in ihn bzw. raus und genieße ein Stück weit, nicht die weiße Weihnacht, aber die weiße Pracht, ja, ohne Frage. Ja.
Alle reden über das Wetter, wir nicht, das ist ja so ein guter alter 68er-Spruch, ne? SDS. Wir machen das in gewisser Weise wahr in dieser Radiostunde, wir reden über die Frage Lockerung oder weiter Lockdown und wir reden und darüber freue ich mich und darauf freue ich mich schon sehr, weil ich weiß, dass das Albrecht von Lucke gut auf Tempo bringen wird über die Frage Wahlkampf dieses Jahr. Kommt da noch was oder ist alles nur Corona? Lieber Albrecht von Lucke, eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast und ich freue mich, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine Frage steht im Raum zwei Tage vor der Runde, die es am Ende entscheiden wird. Die Runde der Länderchefs und der Kanzlerin. Können wir schon wagen, zu lockern oder zumindest einen Lockerungsfahrplan in Aussicht zu stellen? Oder bleiben wir erstmal beim Lockdown, wie er ist, so wie es zum Beispiel Markus Söder aus Bayern fordert und Folgendes dazu sagt?
Das auf Sicht fahren nervt. Aber das auf Sicht fahren ist das Einzige, was wirklich hilft. Denn der Herausforderer, mit dem wir stehen, Corona, hält sich null an Termine, die wir setzen.
Das sagt der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder. Was sagt Albrecht von Lucke? Lockdown oder Lockerung? Was ist das Gebot der Stunde?
Naja, ich glaube, die Meinung, dass es eine große Sehnsucht nach Lockerung gibt, ist evident. Also, das heißt, die Politik muss einer zunehmenden Stimmung in der Bevölkerung entgegenarbeiten. Auf der anderen Seite ist die Einsicht, dass wir es mit einer Lage zu tun haben, die hochgefährlich ist, Mutationen, die wir zum Teil als immer gefährlicher wahrnehmen müssen, ist eine, die quasi zur Verlängerung des Lockdowns regelrecht drängt. Also ich glaube, die Lösung wird fast sibyllinischer Art sein. Man wird am Mittwoch, das wäre meine Vermutung, den Lockdown fortsetzen, aber natürlich trotzdem einer immer sehnsüchtigeren Bevölkerung Anhaltspunkte dafür geben, dass es sich dann doch eines Tages, und zwar vielleicht nicht in fernerer Zukunft, in gewissen Felderungen mit Lockerung einhergehen wird.
Also das heißt im Prinzip erstmal durchhalten, dann gibt es aber einen Plan. Die Frage ist natürlich, wie verbindlich ist der, wie verbindlich kann der sein? Es gibt verschiedene Bundesländer, die da schon Modelle vorgelegt haben. Die allerersten waren die in Schleswig-Holstein, wo dann aber auch in der Kommunikation mitgegeben wurde. Das muss dann aber auch wirklich gelten, wenn wir sagen, beispielsweise ab einem Inzidenzwert unter 50 gilt das, unter 25 gilt das. Glauben Sie, dass das ein Versprechen ist, das man gerade seriös machen kann?
Ich glaube, dass man fast nichts versprechen kann. Ich glaube aber, dass es eben tatsächlich so etwas gibt wie einen Verständigungsprozess. Ich wäre sehr überrascht, wenn am Mittwoch schon verbindlich diese ganzen Pläne, die ja vernünftig sind, die versuchen sich alle auf Werte, aber von höchst unterschiedlichen Punkten ausgehend, auf Werte zu verständigen, die dann einen gewissen Anhalt dafür geben, wann man Lockerungen vollziehen kann. Ich habe nicht den Eindruck gegenwärtig, dass die schon alle zusammenführbar sind. Ich wäre überrascht, wenn das gelänge. Das wäre ein größerer Schritt, weil das gäbe der Bevölkerung schon Anhaltspunkte, dass beispielsweise regionale Lockerungen wieder möglich sein werden. Wir haben ja eine ganz eklatante Kluft mittlerweile im Land von, ich glaube, über 80 Kreisen, Landkreisen, die mittlerweile unter 50er Inzidenzien haben, wobei man hören kann, dass natürlich diverse Virologen, Epidemiologen wie Frau Brinkmann beispielsweise ja weit, weit tiefer gehen wollen. Aber trotzdem gibt es da Anhaltspunkte, dass man regionalerseits wieder lockern wird können. Das Zweite ist natürlich, auf anderen Feldern, gerade beispielsweise in der Bildungspolitik, drängt es sich natürlich auf, auch gesamtbundespolitisch, bundesweit irgendwann wieder Licht am Ende des Tunnels zu zeichnen. Also ich glaube, diese beiden Entwicklungen wird es geben. Regionale Lösungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite so etwas wie Verständigung auf die zentralen Felder, wo man auch bundesweit dann vorgehen wird.
Ich habe ja so ein kleines Unwohlsein mit dieser Fixierung auf Zahlen und ich wurde daran eigentlich erinnert durch einen Gast der letzten Woche, den wir hier hatten in dieser Mittagsstunde, Ulrike Gero, die Politikwissenschaftlerin, die nochmal an diese 50 erinnert hat und wie die eigentlich zustande gekommen ist. Also diese berühmte 50 pro 100.000 Einwohner, so viele Infektionen darf es geben, dann hat man es noch unter Kontrolle. Eine Zahl, die mal entstanden ist, weil man gemerkt hat, unsere Gesundheitsämter haben eine solche Kapazität, dann noch die Nachverfolgung zu machen. Mittlerweile ist diese Zahl ja komplett entrückt. Die hat ja fast schon einen religiösen Charakter bekommen. Fast so, mich erinnert das manchmal an die 3% Haushaltsdefizit, wo man auch eine Zahl hatte und sich so unglaublich daran festgehalten hat. Ist das vielleicht auch Teil von Politik, dass man etwas emanzipierter damit umgeht?
Naja, das würde voraussetzen, dass diese Zahl eine wäre, die man sehr stark überbieten könnte. Es ist gerade ganz interessant, ich glaube heute, Frau Brinkmann brachte das auf ihrem Schwestersender heute in Stellung, die sagte, dass bei einer 50er-Inzidenz letztlich bei einer Stadt wie Braunschweig es sich mit 125 neuen Fällen pro Tag zuträge. 125 Fälle allein pro Tag, die nachvollziehbar sind. Also man muss es einmal auch sich übersetzen. Das heißt, die 50er-Inzidenz, die mag ein politisch gesetzter Satz gewesen sein. Wir haben aber trotzdem doch die Erfahrung gemacht, das ist ein Problem. Aber es ist weiterhin so, dass die Gesundheitsämter offensichtlich bei größeren Zahlen nicht ohne weiteres mitkommen. Man hätte natürlich, und das wurde ja auch kritisiert, weit stärker in die Gesundheitsämter investieren müssen. Man hätte weit stärker aufbauen müssen. Da das aber alles mit größten Schwierigkeiten versehen ist. Wir sehen ja, wir erkennen ja gerade, dass offensichtlich es so leicht nicht zu machen ist. Erscheint mir diese 50er-Zahl nicht so beliebig, wie sie gemacht wird. Im Gegenteil, Frau Brinkmann und andere Experten, denken wir an die No-Covid-Kampagne, ich meine jetzt nicht Zero, ganz runter, sondern eine, die von anderer Seite auch als eine wahrgenommen wird, die eher noch weiter runtergehen zu, oder drängt runterzugehen, sagt, selbst die 50er-Zahl ist noch zu hoch, gerade vor dem Hintergrund, dass wir es mit Mutationen zu tun haben, die ja evident sind. Wir haben es ja gerade wieder gehört, selbst zweifach Geimpfte sind offensichtlich ansteckungsfähig. Sie können weiter infiziert werden von Virusmutationen, die weit gefährlicher sind. Das alles wirft die Frage auf, ob die bei aller, ich will es nicht Beliebigkeit nennen, aber bei aller Notwendigkeit, Entscheidungen für eine bestimmte Zahl zu treffen, ob sie nicht vielleicht sogar eher noch zu hoch ist. Das scheint jedenfalls gegenwärtig die Tendenz vieler Virologen zu sein. Und deswegen ist bei aller Wertschätzung für Ulrike Groh, die ich gut kenne, ist mir diese Position, die gegenwärtig sehr schnell dazu tendiert zu sagen, macht die Tore auf, lockert, die Zahlen sind beliebig, ich halte sie für nicht unproblematisch.
Ich habe aber den Eindruck, im Gegenteil, dann bei der Politik oder auf der Gegenseite, dass da schon wieder so etwas sich breit macht. Ich habe gestern Jens Spahn bei Anne Will gehört in einem Interview, wo er letztendlich den Vorwurf, der an ihn und auch an die Regierung gerichtet ist, ihr habt keinen Plan, umdreht jetzt in aktive Politik und sagt, in dieser Situation kann man gar keinen Plan haben, erwartet nicht zu viel, wir können nicht 6 Monate in die Zukunft schauen. Das ist sicherlich zum Teil begründbar. Ich habe aber auch den Eindruck, es ist in gewisser Weise eine Kapitulation der Politik.
Das ist sie ja in Teilen auch. Bloß ich finde, dass Spahn, übrigens ja Söder, in dem eingespielten Ton genau dasselbe, das Richtige zum Teil sagen. Wir müssen ein Stück weit vor einer neuen Lage nicht kapitulieren. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sie uns jeden Tag aufs Neue auf die Probe stellt. Und ich finde es schon bemerkenswert, die Kritiker der momentanen Lockdown-Maßnahmen, die übrigens ja keine totalen sind. Und ich sage ja nochmal, wir werden es mit Lockerungen zu tun bekommen. Wahrscheinlich fängt der Schulbereich wieder an. Wir haben ja auch momentan nach wie vor die Werktätigen, die ganz normal zur Arbeit fahren. Es ist ja keineswegs so, dass die Zero-Covid-Kampagne, die ja auch diskutiert wird, also die ganz harte, der ganz harte Abschluss selbst sämtlicher Arbeitstätigkeiten, dass der vonstatten käme, durchgeführt würde. Nein, diese Tatsache, dass wir es gegenwärtig mit einem Plan ja in gewisser Weise haben. Die andere Seite müsste auch erklären, was plötzlich dafür spricht, alles anders zu machen. Das ist ein gewissen, finde ich, auch der Ball, den man durchaus zurückspielen kann. Und gegenwärtig scheint es mir schon so zu sein, dass auch die Begründungspflicht derer existiert. Denn wir haben eines doch, die lockern wollen, denn wir haben doch eines erlebt. Wir haben im Sommer letzten Jahres das große Problem gehabt, dass einige wenige, der jetzt oftmals gescholtene Karl Lauterbach beispielsweise, gesagt haben, lasst uns das noch eine Weile durchhalten. Lasst uns vielleicht sogar, man hätte das sogar noch härter sagen, überlegen, wohin Reisemöglichkeiten sind. Das haben wir alles im Sommer des letzten Jahres ein Stück weit sträflich vernachlässigt. Daraufhin sind zur Überraschung vieler die Zahlen schier explodiert. Und gegenwärtig kommen wir fast im Wiederholungseffekt wieder in eine Situation, wo natürlich die Sehnsucht noch viel größer ist nach den langen Wochen des Lockdowns. Die Sehnsucht noch größer ist, jetzt sehr schnell und sehr weiträumig zu lockern. Und ich befürchte in der Tat, und das glaube ich, ist der Vorwurf, den man dann Lockerungsbefürwortern machen muss, dass dann der gleiche Effekt eintritt, dass wir sehr lockern, aber tatsächlich ist sehr schnell mit einer Überhandnahme jetzt sogar neuer Mutationen zu tun bekommen, die alles zunichte machen, was man mühselig aufgebaut hat. Deswegen, ich habe viel Sympathie für Politiker, die die Grenzen ihrer Einsichtsfähigkeit, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, sondern ihres Lernens Tag für Tag auf Sicht momentan auch erklären und trotzdem den Leuten deutlich machen, wir haben momentan keine andere Option.
Der Tag mit Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Wir haben die Agenda für diesen heutigen Tag hier auf dem Tisch und da ist was drauf, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, das vielleicht ein bisschen Hoffnung stiften kann in diesen Corona-Zeiten, wie das nämlich gehen kann, sicher gehen kann, endlich wieder zur Schule zu gehen, trotz Corona. Die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek legt dazu in einer knappen Stunde einen Leitfaden vor. Was da drin steht, das wissen wir schon, zumindest in Teilen. Besser gesagt, meine Kollegin Busa Tiam weiß das. Hallo erstmal und kann uns sagen, was da drin steht, vor allem, ob da irgendwas Neues drin steht, was man nicht eh schon wusste.
Ja, hallo. Also erstmal ist es wichtig zu wissen, dass weltweit 40 internationale Studien zum direkten und indirekten Effekt von Hygienemaßnahmen ausgewertet wurden. Das zeigt, dass das Ganze schon mal evidenzbasiert ist. Und da gibt es richtungsweisende Anhaltspunkte, die der FAZ auch schon vorliegen. Wichtigste Aussage: Schule könnten auch in Pandemiezeiten offen bleiben, sofern alle Hygienevorkehrungen streng eingehalten werden. Dabei ist es ganz wichtig, dass man sich nicht einzelne Maßnahmen rausfischt, sondern das Gesamtpaket nutzt. Und dabei unterscheidet man dann zwischen einem mäßigen, einem hohen und sehr hohen Infektionsgeschehen.
Okay. Albrecht von Lucke, ich hole Sie mal mit hier ins Boot als Politikwissenschaftler, als Beobachter auch von politischen Prozessen. Ich habe so den Eindruck, alle machen jetzt einen Plan. Das scheint offenbar gerade so die große Aufgabe zu sein in Regierungskreisen. Man hätte so etwas ja aber auch locker schon vor Monaten machen können. Und damit komme ich nochmal auf diese Frage, die wir auch gerade schon diskutiert haben. Wenn da ein bisschen früher konzeptionell gearbeitet worden wäre, hätte man sich möglicherweise diese wochenlangen Schulschließungen auch sparen können, die wir jetzt erleben.
Das glaube ich in der Tat. Ich bin auch der Letzte, der übrigens nicht, wir kommen nochmal zurück auf das, was wir vorbesprochen haben, nicht große Versäumnisse im letzten Sommer auch kenntlich machen würde. Wir müssten ja nur über die Impffrage sprechen. Das haben wir ja die letzten Tage und Wochen fast schon zum Teil intensivst gemacht. Aber Sie sagen zu Recht, natürlich machen alle Pläne und ich glaube, dieser Pläne bedarf es auch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel angucken, es sind ja die großen Institute zum Beispiel jetzt an dieser neuesten Studie involviert. Es ist bemerkenswert, dass letztlich gerade zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, die großen Institute jetzt sich gemeinsam konzertiert zu einer dann auch Leitlinie bereit erklären, die dann auch so etwas kriegt wie mehr als bloß beratenden Charakter von der einen Seite. Das, glaube ich, ist auch notwendig, um Schulen was an die Hand zu geben. Denn jetzt ist der Zeitpunkt, das erleben wir allenthalben. Die Interessengruppen treten auf. Gerade gestern hatten wir es mit gewaltigen Protesten der Eltern zu tun, die dann auch die Parlamente belagern. Also die Interessen der verschiedenen, und gerade Eltern, Schüler, Lehrer sind ja zentral betroffen, die wollen letztlich so etwas erleben wie eine Planbarkeit. Und deswegen, glaube ich, ist es kein Zufall, dass jetzt etwas so stattfindet wie eine konzertierte Aktion, gerade im Bereich der Schule. Und das halte ich auch für erforderlich. Ich glaube tatsächlich, die so sehr Schule, Bildung, Ländersache sind. Die Notwendigkeit, das haben wir ja im letzten Jahr erlebt, gerade in dem Bereich Vergleichbarkeit zu schaffen, ist also immens.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen schauen, was das konkret heißen könnte. Busse, die haben, ja. Es war ja immer wieder die Frage, was ist mit Sport, was ist mit Musik? Das waren ja auch Schulfächer, die stark eingeschränkt wurden, gerade bei Musik. Ich kann mich erinnern, meine Tochter musste sogar was unterschreiben, so ganz steril formuliert, das Singen auf dem Schulgelände ist untersagt. Hat sich denn da jetzt irgendwas getan, auch durch diese Leitfaden-Weiterentwicklung, die Ihnen vorliegt?
Ja, also da geht aus den neuen Leitlinien hervor, dass man draußen unbedingt auch mit 2 Meter Abstand ruhig singen kann. Wie man das Klavier jetzt rausschiebt, weiß ich nicht, aber es gibt ja auch Gitarren. Gestritten wird noch, ob der Musikunterricht in großen Räumen, wenn es zum Beispiel auch da um Gesang oder Blasinstrumente geht, nur im Einzelunterricht stattfinden kann oder in kleinen Gruppen möglich ist. Kleine Anekdote dazu, ich bin zwar 40 Jahre alt, aber auch ich habe noch Klavierunterricht, der findet aktuell bei mir digital statt. Und vor allem Sport, der wird auch empfohlen, weil alleine die positiven gesundheitlichen Auswirkungen die Risiken überwiegen. Und da auch am besten natürlich draußen oder in ganz kleinen Gruppen drinnen.
Wir gehen jetzt natürlich alle davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler unbedingt wieder in die Schule wollen und genug haben von dem Unterricht zu Hause. Ich mache das immer ganz niedrigschwellig, Albrecht von Lucke. Auf welches Schulfach hätten Sie denn in Ihrer Schulzeit am liebsten verzichtet?
Ach, ich muss gestehen, ich hätte auf vieles verzichtet. Ich war leider ein ziemlich ignoranter Schüler am Ende. Jedenfalls bedauere ich im Nachhinein, hätte vieles besser machen können, weil man vieles dann später als sehr spannend wahrnimmt. Aber ich könnte das gar nicht spontan so sagen. Manches, wie gesagt, ich war kein Schüler. Das ist auch das Bemerkenswerte. Für uns war ja unvorstellbar, dass die Schule einmal ausfallen würde. Das ist ja so interessant. Wir erleben gegenwärtig ja wirklich eine große Sehnsucht, Schule wieder zu erleben, weil es als Raum des Kollektiven so existenziell ist. Es ist ja nicht nur, dass die Sehnsucht nach der Schule, das darf man nicht überhöhen. Es ist ja auch die Begegnung mit Schülern, mit Schülerinnen, Erzieherinnen, die letztlich die Kinder wieder veranlasst. Es ist bemerkenswert, ich wollte noch was dazufügen, weil wir darüber sprachen, welche Pläne gemacht werden. Es ist ja auch zum Beispiel in der neuen Studie, das muss man so begreifen, auch eine große, Kollegin Thiam hat es gesagt, eine große Bestandsaufnahme der Erfahrung, die man gemacht hat. Wenn zum Beispiel jetzt Wechselunterricht ganz stark gefordert wird oder festgehalten wird, als Notwendigkeit. Meine Frau, die Lehrerin, ist jetzt quasi gerade im Nachbarzimmer. Die hat jetzt seit Monaten Wechselunterricht, beziehungsweise hat gegenwärtig nur Fernunterricht. Sie ist also quasi nur am Schirm. Die Lehrerinnen und Lehrer mussten ja auch enorm digital aufrüsten. Das heißt, diese Erfahrungen zusammenzutragen und halbierte Klassen beispielsweise als Notwendigkeit zu begreifen, das sind, glaube ich, Dinge, die jetzt auch zusammengetragen werden müssen, als die Erfahrungen, die man davor alle in dem Umfang nicht hatte und dann natürlich auch gemeinsam umgesetzt werden gehören. Insofern halte ich es für sehr gut. Auch das ist so eine Bilanz, die man, wir sind ja ein Jahr nach Beginn dieser Pandemie. Das ist lange. Wir haben lange gebraucht, auch gerade in den Schulen hat es sicher lange gebraucht, bis man diese Erfahrung so zusammengetragen hat. Aber das ist zumindest etwas, wo man vielleicht sagen kann, das sind Erfahrungen, die münden jetzt in diesen Bericht und führen dann hoffentlich auch zu konzertierten Aktionen.
In diesem Bericht, der um 13 Uhr, also in einer guten halben Stunde vorgestellt wird, Busa, aber man sollte da jetzt kein allzu großes Tempo erwarten.
Ja, richtig. Also laut NTV gibt es die PK heute um 13.30 Uhr. Da will die Bildungsministerin Karliczek die Maßnahmen vorstellen. Aber sie hat auch der Funke Mediengruppe schon gesagt, dass die Lage nach dem 14. Februar noch mal 2 Wochen beobachtet werden muss und dann neu bewertet wird. Und wir sprechen heute Nachmittag mit der ehemaligen Schuldirektorin Ulrike Kegler. Sie ist Autorin und sie schildert dann ihre Sicht auf die neuen Hygienemaßnahmen bzw. auf das neu vorgelegte Schulkonzept des Bundesministeriums. Und sie hat auch schon anklingen lassen, dass sie ein wenig verärgert ist und hat kreative Lösungsvorschläge. Also dann heute Nachmittag um 17.15 Uhr Studio 9 mit Julius Stucke.
Wunderbar. Vielen Dank, Busa Thiam. Soll ich dir jetzt die Frage ersparen, welches Schulfach du gerne weggelassen hättest? Oder?
Ich habe abgewählt, Chemie.
Okay, das wäre es bei mir auch gewesen. Interessant. Ja, vielen Dank für diesen Input. Danke auch an Albrecht von Lucke bis hierhin. Wie glaubwürdig ist Politik? Wie sehr glauben die Leute noch der Bundeskanzlerin? Darüber spreche ich mit Albrecht von Lucke, Kommentator der deutschen Politik auf den verschiedensten Bühnen, im Fernsehen, im Radio und auch natürlich in seinen Blättern für deutsche und internationale Politik. Eine Zahl, lieber Albrecht von Lucke, 57% der Deutschen glauben nicht, dass Angela Merkel ihr Impfversprechen einlösen kann. Also das Versprechen der Bundeskanzlerin, dass allen, die das wollen, bis zum 21. September eine Impfung angeboten wird. Was erleben wir da? Kanzlerin-Dämmerung?
Ja, sagten Sie wirklich 97%?
57.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte 97 verstanden. Das wäre ja erstaunlich.
Nein, nee, aber solche Ergebnisse gibt es nur auf dem
SPD-Parteitag. Ja, in der Tat, das ist aber auch lange her. Aber 57%, die Werte waren meistens mittlerweile um die 50%. Also das ist ja das. Aber bleiben wir ernst. Also 57% ist wirklich vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Angela Merkel ja nicht sagt, wir werden die Impfung, sie spricht ja immer vom Impfangebot, wir werden das nicht bis Ende März jedem deutschen Bürger gemacht haben, sondern bis zum 21. September. Vor dem Hintergrund, das ist ja noch eine Menge Holz, da sind noch 8 Monate. Das heißt, wenn das selbst von 57% angezweifelt wird, dann spricht das in der Tat für einen gewaltigen Vertrauensverlust. Und das ist wirklich, glaube ich, das zentrale Problem. Wir hatten ja über lange Zeit ein enormes Zutrauen, nicht nur in die Kanzlerin, sondern überhaupt in die Regierung. Die Corona-Krise war der Gamechanger. Wenn wir uns erinnern, wir hatten ja vor wenigen Tagen, Sie haben es in der letzten Woche besprochen, am Freitag, 5. Februar, vor einem Jahr, war das große Chaos in Thüringen. Der GAU, die Wahl von Herrn Kemmerich mit den Stimmen von CDU, FDP und natürlich AfD. Das heißt, Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer, die Tiefstwerte der CDU. Das heißt, eigentlich hat Corona gerade der CDU ja ungemein die Hände gespielt. Und die Tatsache, dass an der Impffrage jetzt eine solche Grundsatzkritik aufbricht. Ich sage auch deutlich, durchaus aufgrund des Versagens. Ich glaube vor allem auf europäischer Ebene, aber natürlich auch auszumachen an der Kanzlerin, die EU-Ratspräsidentschaft innehatte während der Zeit. Das ist natürlich tatsächlich jetzt eine so tiefgreifende Kritik und fast ein Grundzweifel an der Politik, der ungemein gefährlich ist, weil es wird die Handlungsfähigkeit der Politik in Frage gestellt und das macht sich ganz stark fest an der Tatsache, dass in diesem Quartal erstmal fast nichts bzw. sehr wenig stattfindet.
Darf ich mal einhaken? Die Handlungsfähigkeit der Politik wird in Frage gestellt, möglicherweise, weil die Politik sich eben einfach auch nicht handlungsfähig und handlungstätig erweist. Also wenn wir mal anschauen, der lange gerühmte Führungsstil der Angela Merkel, der könnte doch auch jetzt wirklich in der Pandemie so langsam zum Problem werden. Ich gebe zu, das ist nicht mein origineller Gedanke. Markus Feldenkirchen im Spiegel hat das notiert, spricht da von einem politischen Fall unterlassener Hilfeleistung. Also dieses Abwarten, dieses Sondieren, nicht zu schnell Entscheidungen treffen, dass uns das jetzt wirklich auf die Füße fällt.
Naja, natürlich ist diese Anfrage berechtigt. Feldenkirchen geht da ja sehr grundsätzlich ran und sagt, Merkel hat in zwei Fällen bloß letztlich wirklich Führungsfähigkeit oder Willigkeit zur Politikgestaltung bewiesen. Das war der Leipziger Parteitag von 2003, als sie damals eine neoliberale Reform quasi forderte. Mit dem, fast muss man Merz sagen, der Steuererklärung auf dem Bierdeckel, Herr Kirchhoff, dem Professor aus Heidelberg, der dann also von Schröder, ja, wir erinnern uns alle, mächtig attackiert wurde und Angela Merkel beinahe die Kanzlerschaft gekostet hätte. Das war der eine Punkt. Der zweite, so Feldenkirchen, war dann 2015 der große Anspruch in der Fluchtkrise und da der Versuch, humanitär offensiv zu werden. Ja, da ist was dran. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Kanzlerin nicht auf der anderen Seite in mancher Krise durchaus handlungsfähig gewesen wäre. Ich erinnere beispielsweise an die Tatsache, wo sie mit Herrn Steinbrück in einem großen Coup, kann man fast sagen, vor die Presse trat 2008 und völlig ungedeckt sagte, ihre Sparguthaben sind sicher. In einer Krise, wo vertrauensbildende Maßnahme durchaus sein musste, an die Öffentlichkeit zu treten. Und ich erinnere auch an die Corona-Krise. Der Aufschlag der Kanzlerin Mitte März, ich glaube, es war der 13. oder 14., wo ihre Ansprache, die erste, die sie im Fernsehen hielt, jenseits ihrer Silvesteransprachen, diese Ansprache im Fernsehen zu sagen, ich gehe offensiv an die Bürgerschaft, ich gehe an die Menschen und sage, hier haben wir es mit einem riesen historischen Problem an. Das hat ihr enormes Vertrauen zunächst einmal zugeführt.
Ja, aber Herr von Lucke, da loben Sie etwas, was in anderen Ländern gang und gäbe und Selbstverständlichkeit ist und auch bei anderen Bundeskanzlern Selbstverständlichkeit war, dass man mal mit seiner Bevölkerung spricht zwischendurch. Also jetzt loben Sie Angela Merkel schon für die kleinsten Selbstverständlichkeiten?
Nein, machen wir es mal nicht zu klein. Also wir müssen feststellen, dass diese 10 Jahre eine Krisenetappe sondergleichen waren. Ich sage ja nicht, dass das nicht falsch wäre. Ich will durchaus Kritik an der Kanzlerin üben. Ich halte sie auch, es gibt ganz andere Felder, wo ich sage, hätte sie beispielsweise mal umweltpolitisch als Klimaministerin wirklich als solche, als Klimakanzlerin agiert. Es gibt historische, gewaltige Versäumnisse. Bloß, und das ist der Punkt, diese Generalabsprache, die jetzt sogar bis zu dem Punkt geht, und da wird das, glaube ich, gemeingefährlich, von einer unterlassenen Hilfeleistung zu sprechen. Denn was sagt das denn? Natürlich hat die Kanzlerin, und das hat sie explizit gemacht, sie war verantwortlich dafür, dass die Impfpolitik, das ist das, worauf ja Feldenkirchen hier anspielt, dass die Impfpolitik auf europäische Ebene verlagert wurde. Herr Spahn hatte bereits nationale Pläne gehabt, er hatte ein Konzept mit 4 oder 3 anderen Staaten. Daraufhin ist die Kanzlerin im Sommer letzten Jahres oder Herbst letzten Jahres aktiv geworden und hat es meines Erachtens zu Recht auf die europäische Ebene verlagert, damit eine einheitliche Aktion stattfindet. Was versäumt wurde, damit hat sie durchaus Führungspolitik geleistet. Was versäumt wurde, das war die Tatsache, dass die Kontrolle der europäischen Ebene nicht stattfand und dass das Mehrebenensystem der Europäischen Union natürlich schwerfälliger ist als beispielsweise Vereinigte Staaten, die schlagkräftig sagen können, wir erklären den Kriegsfall, wir erklären den Notstand, so Donald Trump. Oder die englische Kleinstaaterei sagen kann, so, wir sind raus aus der Europäischen Union, wir lassen ein Medikament einfach zu im Schnellverfahren, das noch gar nicht europäisch durchgetestet war. Ich will sagen, das waren die Probleme. In der Tat, ich will das überhaupt nicht klein machen. Es ist durchaus, man kann wahrscheinlich von einem historischen Versagen sprechen, das im letzten Herbst nicht entschieden genug und im großen Umfang und das maßgeblich unter der Ägide von Ursula von der Leyen als Kommissionschefin, dass dort nicht intensiver bestellt wurde. Aber darüber jetzt eine Generalkritik intellektueller Art zu führen, das hielte ich für insofern problematisch, weil es genau dem Unbehagen völlig in die Hände spielt, dass wir es eigentlich, und da ist die Kanzlerin ja nur symptomatisch, angeblich mit einer politischen Kaste zu tun haben, die sich als nicht tätig erweist.
Wenn man das so generell verstehen würde, dann haben Sie recht. Aber man könnte ja auch sagen, in der Demokratie profitieren erstmal die anderen, wenn eine Regierung nicht so gut dasteht oder die Bundeskanzlerin. Und darüber, lieber Albrecht von Lucke, sprechen wir gleich. Was macht eigentlich die SPD? Regieren natürlich, das macht sie ja schon seit Ewigkeiten. Und seit gestern trifft sich der Vorstand zur Klausur, denn man möchte ja gerne weiter regieren. Und zwar demnächst wieder aus dem Kanzleramt. Olaf Scholz am Abend in der ARD.
Wir kämpfen genau um diese Ziele, die da sind. Und wir wollen dafür sorgen, dass Deutschland ein gerechtes und besseres Land wird. Gerechtigkeit und ökonomische Stärke und Innovationsfähigkeit in unserem Land können nur zustande kommen, wenn man was dafür tut. Und dafür steht die SPD und dafür stehe insbesondere ich.
Tja, und dahinter stehen bisher aber immer noch nur gut 15% der Wählerinnen und Wähler in den Umfragen. Die SPD kommt aus dem Umfragetief nicht heraus. Und mit wem könnte man das besser besprechen als mit Albrecht von Lucke? Herr von Lucke, warum rollt der Scholz-Zug nicht?
Dafür gibt es eine Menge Gründe. Es ist jetzt gestern so gewesen, dass die SPD versuchte auf ihrem, ja, man kann es ja fast sagen, Wahlkampfauftakt, denn so war es als Klausur durchaus geplant, versuchte als die Zukunftspartei in die Vorhand zu kommen. Und das alleine zeigt schon das große Dilemma. Wir haben die letzten Wochen erlebt, dass die SPD aus der Regierung versuchte, Opposition zu machen. Das ist etwas, was ein Stück weit an Olaf Scholz ja fast auf den Punkt brachte, als er versuchte, in der Impffrage mit einem gewaltigen Fragenkatalog an die eigene Regierung heranzutreten. Er hat dann irgendwann auch, glaube ich, einen richtigen Ausbruch von Wut in einer Sitzung gehabt. Da tauchte natürlich sofort die Frage auf, mit wem regiert eigentlich Olaf Scholz und was macht Olaf Scholz in dieser Regierung? Diese Position, also Opposition aus der Regierung zu machen, wurde gleichermaßen gestern fast wieder kassiert, weil man gemerkt hat, das kommt nicht an. Wir werden nicht gewählt, wenn wir obendrein an Olaf Scholz, der mittlerweile fast 20 Jahre lang immer wieder in Regierungsfunktion sind, wenn wir plötzlich versuchen, Opposition zu machen. Jetzt gestern der Anspruch, wir müssen einen Führungsanspruch als Zukunftspartei mit 4 Zukunftsmissionen, das ist der Begriff, formulieren. Menschgemachter Klimastopp, stoppen, moderne Mobilität, Digitalisierung und Gesundheitswirtschaft, das waren die Felder. Und da wird ganz deutlich das eigentliche zentrale Problem der SPD, neben der Tatsache, dass sie eigentlich 4 Jahre lang seit dem desaströsen Ende des Schulz-Zuges, wir hatten ja schon mal den Versuch mit Herrn Schulz, Martin Schulz vor 4 Jahren, einen Riesenerfolg am Anfang und zusammengebrochen wie ein Soufflé. Jetzt versucht die SPD ein Alleinstellungsmerkmal zu erringen auf Feldern wie dem Zukunftsfeld, Klimawandel, an dem sie gar nicht ausgewiesen ist. Und das ist meinem Meinung nach das ganz große Problem. Neben der personellen Lehre, eine Entkernung, ein Nichtwissen der SPD. Wo stehen wir eigentlich? Wen holen wir ab? Und als letztes, wollen wir überhaupt noch mal eine Regierung, nachdem man eigentlich einer großen Koalition längst eine Absage erteilt hatte und dann notgedrungen in die Regierung eingetreten ist? Es ist also ein Gesamtzusammenhang. Und da wundert es mich nicht, dass Olaf Scholz eigentlich kein Land sieht.
Ja, aber jetzt haben Sie stark in die Zukunft geblickt. Politik ist ja aber häufig sehr gegenwartsgetrieben. Und auch die Frage, ob die Leute damit zufrieden sind oder nicht, was man dann in den Umfragen ablesen kann. Ich hatte vor ein paar Tagen einen langen Schneespaziergang, als es gerade losging, mit einem Sozialdemokraten, der mich vor lauter Verzweiflung gefragt hat, was sie eigentlich falsch machen. Und dann hat er das so aufgezählt. Ja? Wir scheißen die Leute geradezu mit Geld, mit sozialen Wohltaten. Hubertus Heil macht ein Gesetz nach dem anderen im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Unsere Minister sind die Besseren im Kabinett. Und ich konnte ihm eigentlich an keinem Punkt wirklich ernsthaft widersprechen. All das stimmt. Und es zieht nicht.
Na, das wundert mich aber ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist zwar immer wieder gutmeinend, wie die SPD versucht, Boden unter die Füße zu bekommen. Aber wenn wir uns einmal angucken, welche Performance uns die SPD in den letzten Jahren wirklich geboten hat, erinnern wir uns, ich habe es ja versucht deutlich zu machen, es kam die absolute Schulz-Konjunktur, das völlige Einbrechen dieses Zuges, gerade nochmal über 20%.
Aber wenn ich da gerade mal reingehe, Albrecht von Lucke, die CDU, wenn ich mir die CDU-Performance anschaue, dann ist die nicht wirklich besser. Schauen wir uns das letzte Jahr an, Sie haben selbst Thüringen angesprochen, dieser Vorsitzendenwettstreit, dieser Wechsel, eine Kanzlerin seit Ewigkeiten. Also was Zukunftsthemen angeht, könnte man ja auch bei der CDU sagen, so richtig überzeugend sind da die Konzepte nicht in der Schublade. Und wo ist die CDU trotz Impfdesaster, trotz all dieser Dinge festgeschraubt im oberen Teil des 30%-Turms?
Ja, aus einem, glaube ich, entscheidenden Grund. In dem Augenblick, wo die Corona-Krise, ich habe es ja vorhin gesagt, der Gamechanger wurde, schlichtweg alles regelrecht auf den Kopf gestellt hatte, ist eine große Sehnsucht nach Sicherheit, nach Verortung, nach Kontinuität im Lande aufgebrochen.
Aber die kann die CDU ja nicht bieten. Angela Merkel wird weg sein.
Das ist ja das Dilemma. Ja, aber das spielt ja erstmal keine Rolle. Das ist immer die Hoffnung, die letzte Hoffnung, die der SPD bleibt. Und das ist eigentlich ihre stärkste Münze, die sie immer wieder ins Feld brachte. Übrigens auch bevor Olaf Scholz nominiert war, war mit allen Gesprächspartnern aus der SPD, die ich nun sprach, immer die große Hoffnung, wenn die Bevölkerung erst begreift, dass Merkel weg ist und dass Olaf Scholz jetzt am Platz ist, dann wird gewissermaßen eine Übertragung der Seriositätswerte, der Kontinuitätswerte, der Sicherheitswerte von Merkel auf Scholz stattfinden. Leider funktioniert die Politik so simpel dann doch nicht. Die SPD hat fatalerweise in den letzten Jahren so viel an Porzellan zerschlagen, dass die Sicherheitsversprechen auch das klassische alte Versprechen, dass viele Leute in einer momentan ja nicht progressionswilligen oder fortschrittswilligen oder umbruchswilligen Situation ergreift, sondern einer, wo sie erstmal Sicherheit und die Sicherung der Bestände erwünschen. Diese Sicherheit geht leider fatalerweise, und ich bedauere das sehr, weil ich glaube, wir brauchen inständig eine starke SPD. Dieses Sicherheitsversprechen geht nun einmal nicht von der SPD
aber,
aus.
Aber die SPD
das
kittet
flüchtet
doch,
zur CDU-CSU.
Wenn Sie das zerbrochene Porzellan ansprechen, die SPD kittet ja seit mehreren Jahren dieses Porzellan, das möglicherweise durch die Agenda 2010 da zerschlagen wurde, durch eine Sozialpolitik, die viel Geld in die Hand nimmt.
Die SPD kittet doch seit letzten Jahren, wenn man mal ganz den Begriff, den finde ich schön, dass Sie ins Rennen schmeißen, kittet doch in den letzten 4 Jahren ständig nur die Risse in der eigenen Partei. Sie können doch nicht die Wahrnehmung haben in einer Bevölkerung, die noch nicht einmal weiß, und das ist ja auch gerade gegenwärtig das Hauptproblem der SPD, übrigens fatalerweise auch das Hauptproblem dieses Landes, dass wir überhaupt keine Alternative anderer Art haben zu einer Merkel-geleiteten oder jetzt dann nicht mehr, aber CDU-geführten Regierung. Das Problem, dass wir gegenwärtig keine Alternative haben, zumal nicht eine Alternative von Seiten einer SPD, die noch vor wenigen Jahren gar nicht wusste, ob sie regieren will, die einen Teil nach dem anderen ihres Führungspersonals geschasst hat, die letztlich jetzt, ich sag's mal wirklich zugespitzt, mit Olaf Scholz, ich rechne ihm das schon als großen Mut an, dass er überhaupt die Traute hat, alle anderen sind ja in die Büsche gegangen, des Führungspersonals, die aber trotzdem mit dem letzten Aufgebot der Agenda-Ära unter Gerhard Schröder noch einmal in einen Wahlkampf zieht. Das ist natürlich ein desaströser Zustand und ich wundere mich da überhaupt nicht. Ich kann verstehen, dass Sozialdemokraten, wacker wie sie sind, immer wieder auf ihre Erfolge in der Regierung verweisen. Aber das ist nicht das, was den Haupteindruck in dieser Regierungszeit macht. Der ist eher der, und da hat Merkel klug operiert, sie hat nämlich Sicherheit verkörpert, sie hat ihre Linie einigermaßen durchgezogen und sie hat interessanterweise, man muss leider immer wieder sagen, clevere Kopisten gefunden, vor allem einen besagten Bayern, der so klug war zu sagen, ich werde genau auf die harte Tour es auch machen. Ich werde Markus Söder, der Franke, muss man ja immer sagen, kein originärer Bayer, aber ich werde diesen Stil, keine Experimente, klare Kante, Dezision, Entscheidung und dann interessanterweise mit dem Glück, er hat nämlich mit der CSU dann immer noch eine gestandene Volkspartei, damit werde ich versuchen, dieses Sicherheitsversprechen zu verkörpern. Das tut die SPD gerade nicht und das ist
lieber Albrecht von Lucke, dass irgendwann das Loblied auf Markus Söder kommen
das
muss.
Das ist kein
Stelle.
Loblied,
aber,
sei doch mal gesagt.
Aber ich will Sie stoppen an dieser Stelle, denn es wirft ja viele Fragen auf für den Wahlkampf und die stellen wir gleich. In diesem Jahr ist Bundestagswahl, falls Sie das noch nicht gehört haben sollten, noch nicht gemerkt haben sollten, weil noch nicht allzu viel Wahlkampf ist. Wir haben ja gerade schon gesprochen, Albrecht von Lucke und ich, über das, was bei dieser Wahl eigentlich zur Wahl steht. Und ehrlich gesagt, lieber Albrecht von Lucke, ich kann es gar nicht so richtig identifizieren. Wo sind denn jetzt eigentlich die großen politischen Fragen oder Konfliktlinien? Wo verlaufen die und zu wem darf ich dann mein Kreuzchen machen, je nachdem, was ich will?
Ja, Sie sagen was ganz Entscheidendes. Das ist das große Problem. Es ist ja klassischerweise so gewesen in der bundesrepublikanischen Geschichte, wenn sie denn durch Alternativen gekennzeichnet war. Und das war sie weit über, ich sage mal, 70 Jahre. In den letzten, nehmen wir 60 Jahre, deutlich über 60 Jahre. In den letzten 10 Jahren hat man das schon zunehmend weniger gehabt, dass eine klare Alternative zu der jetzt regierenden Regierung im Wartestand existierte. Das ist aber gerade dezidiert gegenwärtig nicht der Fall. Wir haben ja den ganz erstaunlichen Umstand, dass wir eine Partei, die CDU-CSU, ziemlich enthoben bei um die 35% rangieren sehen und dahinter 2 Parteien, nämlich SPD bei knapp 15%, die Grünen bei 18 vielleicht, aber auch nicht in Nähe der 20 gegenwärtig. Manchmal kommen sie in die Richtung. Aber beide zusammen eigentlich nur dasselbe erzielen wie die CDU-CSU und selbst mit allen anderen Konstellationen, selbst einem Rot-Rot-Grün-Bündnis, was übrigens auch inhaltlich weit von Regierungsfähigkeit und Tauglichkeit, Willigkeit auf Bundesebene weit entfernt sind. Das heißt, wir haben überhaupt nicht den normalen Charakter einer guten Bundestagswahl, wo eine echte Alternative im Raum wäre. Und das ist für mein Problem das eigentliche Verständnis, das eigentliche Hauptproblem unserer Republik, diese Alternativität, die dann auch eine starke Ablösung mit sich bringt. Ob wir an die Brandwahl von 1969 denken oder an die Wahl dann Gerhard Schröders 1998. Alle 30 Jahre müsste eigentlich sowas stattfinden. Das ist ausgeschaltet.
Das ist eigentlich faszinierend, dass Sie sagen, alle 30 Jahre eine Demokratie. Ich würde mir eigentlich vielleicht sogar einen kürzeren Rhythmus
wünschen. Sie haben recht. Weil Sie gerade
Gerhard Schröder ansprachen, die Wahl. Da hatten wir ja 16 Jahre Helmut Kohl. Und da war, ich glaube, nicht nur in der politischen Linken ein weit verbreitetes Gefühl Wechselstimmung. Kohl muss weg. Jetzt haben wir irgendwie so ein diffuses, wäre schon schön, wenn es irgendwie weitergeht.
Ja, und das ist das Fatale. Die Angela Merkel immer vorgeworfene Alternativlosigkeit ist faktisch eine, die auf dem linken Spektrum zunächst mal zu verordnen hat. Das linke Spektrum hat es nicht geschafft. Und das, ich sprach von 30 Jahren auch deshalb, weil das ja das klassische Generationsmoment ist. Nach 30 Jahren tritt in aller Regel eine neue Generation an und schafft es, die Landschaft wieder neu zu besetzen und neu zu gestalten. Das fällt aus. Und das ist meinem Eindruck nach das Fatale. Auch gegenwärtig, wir haben ja zu Recht, wenn wir den Bogen spannen, besprochen, die Probleme dieser Regierung, auch der Kanzlerin, in der Impffrage, in der es liegen ja auf der Hand. Es müsste die Aufgabe einer starken Opposition sein, sie veritabel anzugreifen und deutlich zu machen, wir haben eine bessere Alternative. Ganz zu schweigen übrigens von den großen gesellschaftsbildenden Fragen, Klimawandel und so weiter. Es ist aber offensichtlich eine stark und gemeinsam auftretende Alternative nicht in Sicht. Und das ist der große Unterschied zu 98. Es war ganz klar, es gab eine absolute Kohl-muss-weg-Stimmung auf der einen Seite. Es war aber auf der anderen Seite auch eine über 30 Jahre gewachsene Opposition, 68er, die in einem Wartestand standen, eine starke Kohorte, Joschka Fischer, Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine als die Leitfiguren, die quasi längst als Regierungs im Wartestand existierten. Und das haben wir gegenwärtig in keinster Weise. Deswegen, wenn es denn eine Alternativlosigkeit einer schwarzen Regierung gibt, unter wem auch immer, so stellt es sich meinem Eindruck nach gegenwärtig sehr stark dar, dann liegt das vor allem an der Schwäche der Opposition. Und das ist natürlich ein gewaltiges Problem in einer Demokratie, aus dem wir irgendwann wieder ausbrechen müssen.
Albrecht von Lucke, vielen Dank für diese Analyse und für Ihre Zeit hier heute an diesem Mittag in unserem Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe noch eine Frage. Sind Sie schon einmal vom BER, also vom Berliner Flughafen, abgeflogen?
Absolut nicht. Ich bin mal gespannt, wann ich überhaupt wieder. Ich bin aber auch kein leidenschaftlicher Flieger. Ich mache es, wenn es denn Not tut, aber bisher nicht. Ich nehme an, es wird auch eine Weile auf sich warten lassen.
Ja, ich frage das deshalb, weil gleich hier im Deutschlandfunk Kultur etwas gefeiert wird, was bisher wirklich wenige Menschen leibhaftig erlebt haben angesichts der Corona-Pandemie. Seit 100 Tagen gibt es den BER, auf den man so lange gewartet hat in diesem Land.
Ja, ja.
Bin gespannt, was es da zu hören gibt. Also wie gesagt, vielen Dank, lieber Albrecht von Lucke, für heute.
Ich freue mich. Vielen Dank Ihnen, Herr Frenzel. Danke.